Ich habe mir halt einfach gedacht, so, das gehört zu meinem Lebensstil. Ich bin ein Gangster, ich lebe wie ein Gangster, dann sterbe ich auch wie ein Gangster. Puh, ist schon okay.
Fenstergespräch. Mutmacher-Geschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Wir hocken ja noch gerne vor dem Fernseher und tauchen drin in eine wilde Geschichte. Und dann denkt man auch immer, hei, 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 wer hat sich diese Story ausgedacht? Zum Glück ist alles Fiktion erfunden und nicht wirklich wahr. Es gibt aber tatsächlich Leute, die solche Geschichten, die unsereins nur aus Netflix-Serien kennen, erlebt haben. Ich bin Martin Diener und bei mir ist der Nils Pedersen. Herzlich willkommen, Nils.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Dein Leben liest sich wirklich wie ein Thriller. Hier einfach schnell ein paar Eckdaten, damit alle, die diesen Podcast hören, wissen, was da kommt und dann ziemlich sicher nicht wegzappen können. Also Nils war im härtesten Gefängnis in Kolumbien zu 8 bis 12 Jahren Knast verurteilt. Vorher war er dort in Kolumbien im Drogenhandel, sollte schon x-mal erschossen werden. Vorher hat er schon auf dem Schulhof in Deutschland Dope vertickt. Nils, was für eine Geschichte. Wenn du das so hörst, was schießt dir durch den Kopf, wenn du deine Eckdaten hörst?
Ich staune. Ich staune, wie sich alles verändert hat und aus was für ein Schlamassel mich Gott letztendlich rausgeholt hat.
Da kommen wir noch drauf. Aber wir starten jetzt ganz am Anfang. Deine Kindheit. Du warst ja in einer behüteten Familie, alles okay. Du warst sportlich, hast Fußball gespielt. Und dann bist du irgendwie in diese Drogengeschichte reingeraten. Was ist da passiert?
Ja, also das ist natürlich nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Es hat sich so mehr oder weniger, ja, ist das organisch, ist man da so reingewachsen. Ich bin mit 13, 14 Jahren mit Drogen in Kontakt gekommen, zuerst mit Gras, hab Gras konsumiert und auf meiner Schule, auf dem Gymnasium, viele Mitschüler auch, nur die hatten nicht die Möglichkeit, da so an das Zeugs ranzukommen und durch die Kontakte auf der Straße, weil ich immer am Kicken war, jeden Tag auf der Straße mit den Jungs aus dem Viertel nebenan, wo so ein Brennpunkt auch war, ein Drogenumschlagsplatz. Da ist man dann schon viel früher auch mit diesen Sachen in Kontakt gekommen und konnte die Drogen auch einfach mitnehmen in die Schule und dort verkaufen. Ja, sind so viele Sachen, die da so reinspielen. Also von Haus aus sind die Sachen nicht gemacht, diese Sachen mit Drogen oder Kriminalität, weil ich aus einem sehr wohlbehüteten, liebevollen Elternhaus komme, Einzelkind bin. Meine Eltern haben wirklich all ihre Liebe und Aufmerksamkeit in mich reingesteckt. Aber irgendwann ging das bei mir los, dass ich gemerkt habe, da war wirklich so eine kriminelle Energie in mir. Und das hat, glaube ich, ganz viele verschiedene Ursprünge gehabt. Ich sage mal, da war schon auch irgendwie so ein Feuer in mir an Brodeln, was so Abenteuer machen wollte oder immer so ein bisschen für das Mysteriöse oder so schon bereit war. Aber auch bestimmte Musik, also ich habe mich in Hip-Hop verliebt und die Rap-Musik, die ich gehört habe, die hat die Sachen ja nur noch verherrlicht, die ich auf der Straße gemacht habe. Also Drogen werden verherrlicht oder Gewalt oder Kriminalität. Und die Filme, die man dann geguckt hat, auch alles das in einem großen Mix, hat es irgendwie so dazu geführt, dass ich dachte, kriminell sein ist cool. Man macht sich damit einen Namen auf der Straße. Man wird dadurch anerkannt oder so. Und das war, glaube ich, auch das Erste, was mich so daran getriggert hat, das zu machen. Das war nicht erstmal das Geld. Das Geld war vielleicht so, das war dann natürlich die zweite Motivation. Aber der erste Punkt war wirklich so, sich Respekt zu verschaffen.
Aber eigentlich hast du ja gewusst, dass das nicht okay ist. Warum hast du da doch mitgemacht? Was hat dich diese Grenze überschreiten lassen, zum sagen, oh, ich werde jetzt ein Böser.
Ja, also wie ich schon sagte, das ist so, hat sich so eingeschlichen. Das war nicht von einem Tag auf den anderen, dass ich so radikal gesagt habe, jetzt werde ich Krimineller, ein Schwerverbrecher. Sondern erstmal waren es dann nur ein paar Diebstähle, Schlägereien. Und dann hat man halt gesehen, wie dadurch auch, wie die anderen darauf reagiert haben, wenn man einem anderen auf die Fresse gehauen hat und die anderen haben das gefeiert oder haben einen danach denn anders behandelt, ne? Ja, und so, so ging es dann auch Schritt für Schritt mit den Drogen. Ich habe, wie gesagt, das erstmal den Mitschüler mitgenommen, so um meinen eigenen Konsum zu bezahlen. Und dann habe ich gemerkt, doch, dass man da eine müde Mark mit verdienen kann. Und in allen Dingen war ich schon mal sehr ambitioniert. Und auch da ging das dann schnell los, dass ich gut da drinne geworden bin, Drogen zu verkaufen. Und das ist schnell groß geworden. Und irgendwann mit 18, 19 war ich einer der Größten in der Region und habe die Region mit Gras hauptsächlich, aber auch Amphetamin und Ecstasy und Kokain beliefert.
Und deine Eltern haben gar nichts bemerkt?
Also ich habe natürlich ein krasses Doppelleben geführt, weil das Letzte wegen meinem Gewissen auch noch, das Letzte, was ich wollte, ist, dass meine Eltern davon irgendwie Wind bekommen. Also, dass ich selber Drogen konsumiert habe, daraus habe ich dann auch irgendwann nicht mehr, das habe ich nicht mehr versteckt, das haben sie dann irgendwie, ja, nicht akzeptiert, aber sie haben es hingenommen, würde ich mal so sagen. Und dass ich verkauft habe, davon wussten sie gar nichts.
Aber sie haben ja vielleicht gemerkt, dass du jetzt mit einem fetten Mercedes nach Hause kommst oder so, da... Das kommt ja nicht von nix, oder?
Habe ich natürlich zu der Zeit, als ich bei denen gelebt habe, noch gar nicht gehabt. Okay. Da habe ich da wirklich, ich habe teure Klamotten und so schon gekauft und natürlich wurde ich auch von dicken Mercedesen und Porschen und was weiß ich abgeholt von meinen Partnern und so weiter und so fort. Natürlich haben die schon gemerkt, mit was für Leuten ich auch unterwegs war. Aber irgendwann, das war auch ziemlich am Anfang, da war ich glaube ich erst, da war ich 17 oder so, da hat meine Mutter einmal in meinem alten PC, da hatte ich mein Bargeld immer versteckt.
Im PC?
Im alten, so ein alter PC, so ein Atari oder was. Und da hat sie dann irgendwie mal so, ich glaube 10 oder 15.000 Euro gefunden und ich war 17 und ich habe dann natürlich so als Ausrede gesagt, das soll ich für ein paar Freunde hier einfach aufbewahren und so, ne. Aber sind halt immer, so Sachen, man hat auch immer eine Ausrede gefunden, man war gewieft und so. Spätestens aber, sage ich mal so, als wenn ich dann mal irgendwie mit meinen Eltern essen war und ich dann schon auch ein bisschen länger dabei war, so mit 21, 22 und da schon richtig eine große Nummer im Milieu war und dann da irgendwelche anderen Leute, die nach was aussehen und so plötzlich ankommen und einem die Art und Weise, wie sie einen denn begrüßen und was für einen Respekt sie zeigen, so dann meine Eltern geguckt, so was, wer ist bitte unser Sohn, so, weißt du? So nach dem Motto, also, nee, aber ich glaube, bis zum gewissen Punkt haben sie es nicht mitbekommen und auch vielleicht nicht wahrhaben wollen.
Mhm. Ja. Du hast vorhin noch vom Gewissen gesprochen. Hat dich das Gewissen nie geplagt, dass du da Drogen vertickst?
Doch, anfangs schon. Anfangs hatte ich natürlich schon auch damit zu kämpfen und wusste, dass das nicht in Ordnung war. Hauptsächlich wirklich aber wegen meinen Eltern. Gar nicht so wegen dem, ist ja illegal oder so. Anfangs waren die Mengen ja auch noch sehr klein. Da hatte ich jetzt auch nicht so einen Kopf, dass da die Polizei irgendwie großartig auf mich aufmerksam wird. Aber als das dann natürlich schon größer geworden ist, da hatte man natürlich dann auch das so, okay, dass wenn das jetzt schief geht, so, dann gäbe es richtig, richtig Stress, auch mit der Justiz, ne?
Aber das schlechte Gewissen hat nie eine rote Lampe aufgehoben und gesagt, ey, Nils, no go.
Ja, doch. Das ist ja dieses wundervolle Warnsystem, was Gott uns in uns eingebaut hat, das Gewissen, dass diese rote Lampe halt aufleuchtet, dass wir merken, dass wenn was nicht richtig ist, dass das Gewissen sich meldet. Und das war bei mir anfangs natürlich auch so, aber umso mehr man dem Gewissen sagt, psst, ruhig, ich mach das trotzdem, umso mehr stumpft das ab. Und irgendwann war es bei mir dann wirklich so abgestumpft, dass ich es gar nicht mehr gehört habe. Und da war man dann natürlich wirklich ein gewissensloser Schwerverbrecher. So bereit für alles, so, ne?
Ja. Dir war dir dann Deutschland nicht genug. Du wolltest nach Kolumbien. Wie kommt man auf die Idee, ich gehe ins Drogengeschäft nach Kolumbien?
Ja, es ist nicht so die erste Motivation gewesen, warum ich das erste Mal nach Kolumbien geflogen bin, dass ich dort wegen Drogen nur hingeflogen bin, sondern eine Frau, Und zwar habe ich über MySpace, das ist damals so ein Social-Media-Ding gewesen, was es vor Facebook gab, für Künstler hauptsächlich auch. Ich war ja damals auch schon Rapper. Ja, genau. Und da habe ich meine erste kolumbianische Freundin Rosanna kennengelernt. Ein bildhübsches Mädchen, die Jura studiert hat im vierten Semester dort in einer kleineren Stadt oder was heißt mittelgroßen Stadt Bucaramanga in Kolumbien. Und wir haben ein halbes Jahr miteinander gechattet und dann hat sie mich eingeladen, sie zu besuchen. Ich bin hingejettet und so war die erste Motivation wirklich eine Frau. Aber im Hinterkopf hatte ich natürlich dieses Dreckszeug, was ich da schon auch kiloweise an den Block gebracht habe.
Koks,
genau, dass das Nummer 1 Produktionsland und der Ursprung Kolumbien ist. Und mein Traum war wirklich immer, richtig dickes Geld zu verdienen, also Millionen zu machen damit und richtig groß einzusteigen in dieses Geschäft. Und da war für mich klar, dass ich dann zum Ursprung musste. Und so hat sich das irgendwie gut miteinander verbinden lassen. Und gleich bei der ersten Reise und wir haben uns verliebt ineinander, Rosanna und ich. Ich habe mich entschieden, dort zu bleiben. Habe ich auch bei dieser ersten Reise meinen ersten Partner kennengelernt, der dann mein Partner wurde, mein erster Partner in dem Geschäft.
Drogenpartner?
Genau.
Ja. Und das hat ja dann geklappt. Du bist nicht eine große Nummer oder schon eine große Nummer, eine kleine, mittlere Nummer gewesen?
Also in Kolumbien irrelevant.
Eine kleine Nummer.
Ja. Aber für Deutschland und
große
so
Nummer.
Natürlich schon wahrscheinlich etwas größer.
Das ist ja so crazy, was du alles erlebt hast. Du hast mir erzählt, dass du mal an einer Party in einer Finca warst und da sind Leute auf dich zugekommen und die wollten dich abknallen. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, das war wirklich eine verrückte Nacht. Es war 2010, kurz vor Weihnachten. Ich hatte mit ein paar Jungs aus den Comunas. Die Comunas sind die Favelas in Kolumbien. Die heißen nur Comunas, also die Armutsviertel in Kolumbien von Medellin. Mit den Jungs haben wir uns eine Finca, ein Landhaus in den Bergen von Medellin gemietet für ein paar Nächte. Haben viel Drogen mitgehabt, viele Frauen mitgehabt. Haben exzessive Nächte dort gefeiert und es kamen immer mehr Leute dahin, die mitgefeiert haben. Das kennt man ja so bei Partys. Dann lädt der eine den anderen ein, dann nimmt der noch den mit und plötzlich hast du das Haus voll. Und so war das dann auch da und ich war auch komplett nach zwei Nächten nur gekokst und was weiß ich, was wir uns da alles eingeschmissen haben, war ich auch komplett weg. Ich war nicht mehr wirklich bei mir. Aber was ich dann noch so mitbekommen habe, dass ich am Pool stand, das war nachts, so schräg gegenüber auf der anderen Seite vom Pool standen zwei Typen, die ich auch nicht kannte. Und die hatten mich die ganze Zeit im Visier. Und ich habe dann ein bisschen mehr drauf geachtet, ob die auch weggucken. Aber die haben mich schon ziemlich fixiert und auch nicht gerade so angeguckt, als wollten sie jetzt mit mir irgendwie Schach spielen.
Übers Wett reden.
Ja. Und ich dachte mir so, okay, das müssen wir irgendwie klären. Nicht, weil ich jetzt da irgendwie einen auf Rambo machen wollte, das sollte man in Kolumbien lieber nicht machen, sondern ich dachte mir einfach, ich gehe ein paar Schritte auf die zu und spreche die mal nett an, frage die, ob die mich kennen oder ob wir uns irgendwoher kennen oder ob die mich verwechseln oder so, weil das geht ja in Kolumbien manchmal auch schief, dass Leute einfach draufgehen, weil sie verwechselt werden, ne? Und dann haben sie den Falschen erschossen. Weil zu der Zeit hatte ich jetzt noch nicht irgendwie große Feinde da in Kolumbien, dass ich gedacht habe, dass ich da jetzt irgendwie erschossen werden sollte. Naja, ich habe ein paar Schritte auf die zugemacht und als ich dann ein bisschen näher da war, da hörte ich den einen zu dem anderen sagen, saca la pistola y dale bala, was so viel bedeutet auf Deutsch, zieh die Pistole und erschieß ihn. Und als ich das gehört habe, bin ich nur noch gelaufen. Ich bin den einzigen Weg, den es hingab, zu der Finca hoch in den Bergen, bin ich runtergesprintet und habe dann aber gehört, dass ein Motorrad hinter mir her war, also das die wahrscheinlich auf ihrem Motorrad drauf sind und hinter mir her sind. Und gab es bei dieser Straße auch eine Brücke. Unter der Brücke lief ein Feldweg. Es muss so 8 bis 10 Meter die Brücke hoch gewesen sein von dem Feldweg. Und als ich die immer näher hab kommen sehen durch das flackernde Licht und auch durch die Stimmen und durch das Motorrad, habe ich mich dann an die Brücke gehängt und hab gewartet, dass die draußen vorbeifahren, dass die mich vielleicht nicht sehen, aber als sie immer näher gekommen sind und sind immer langsamer geworden, da habe ich dann einmal runtergeguckt und in einem Millisekundenentscheidung habe ich mich dann fallen lassen und bin auf beiden Füßen gelandet, wirklich. Wenn ich nicht auf den Füßen gelandet wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr hier oder querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Aber na, ich bin auf beiden Füßen gelandet, durch die Wucht von dem Fall wirklich so in die Knie gegangen. Und als ich wieder mich aufgerichtet habe, wollte ich den ersten Schritt machen mit dem rechten Fuß und bin sofort umgekippt, weil mein rechter Fuß mir komplett entgegenstand mit der Sohle. Die Sohle hat mich angeguckt und bin ich weiter gekrabbelt auf allen Vieren, bis ich an so einen Zaun gekommen bin, über den Zaun rüber in eine andere Finca. Da kamen zwei Hunde auf mich zu, die bellenderweise Alarm gemacht haben, weil es war 3 Uhr nachts oder so. Die Besitzerin davon, von diesem Haus, wurde wach und hat mich dann da voller Schmerzen schreiend auf dem Boden gesehen. Mit 2 gebrochenen Füßen letztendlich, weil auch der linke Fuß, die Hacke, komplett zertrümmert war. Und hat dann einen Krankenwagen und die Polizei gerufen, die dann auch kurze Zeit später kamen.
So was von krasse Geschichten, die du erlebt hast. Es ist ja meistens nicht gut, wenn man ein Meeting verschleift. Das ist ja auch eine Geschichte. Was ist da passiert mit deinen Partnern?
Das war ein Partner von meinem ersten Partner, weil mein erster Partner El Mono wurde erschossen. Deswegen kann ich auch seinen Alias sagen. Und sein zweiter, also der zweite Partner, den ich hatte, der El Proprietario, nennen wir ihn mal so, mit dem wollte ich ein neues Geschäft anleiern und wir haben uns verabredet, dass wir uns in Medellin in einem Restaurant treffen, in einer sehr, sehr guten Gegend, in El Parque Lleras, wo ich auch meine Diskothek hatte. Ich hatte ja eine kurze Zeit auch eine Diskothek dort aufgemacht und er ist nach Medellin gekommen mit Flugzeug und sagte, wir sehen uns um 19 Uhr dort in einem Restaurant. Ich habe einen dicken Blunt geraucht, Gras geraucht, bin eingeschlafen nach dem Telefonat und bin erst um 8 wieder aufgewacht, obwohl um 19 Uhr wir uns treffen sollten. Ich dachte mir so, Mist, das ist nicht gut. In diesem Milieu ist es halt Paranoia to the fullest, wenn du da irgendwie komische Mätzchen machst oder zu spät kommst oder das gibt immer gleich Unruhe in den Köpfen. Es ist ungesund. Und ja, ich weiß noch, dass er sagte, wir wollen uns da mit irgendwelchen Männern treffen, die aus Medellin sind, die ich aber nicht kannte, mit denen wir auch noch über Geschäft sprechen konnten. Und ich habe ihn versucht zu erreichen, aber sein Handy war aus. Ich bin dorthin gefahren mit Taxi, war auch keiner mehr da in dieser Sportsbar. Also bin ich wieder nach Hause gefahren. Und nächsten Morgen, sehr früh, hat mich eine Nummer angerufen, die ich nicht kannte. Ich bin rangegangen und da war seine Frau dran. Und hat mir, also die Frau von El Proprietario, und hat mir heulenderweise erzählt, dass er gekidnappt wurde. Er hat nämlich in der Nacht, also so um 23 Uhr, hat er nochmal zu Hause angerufen und die haben etliche SUVs. Er hatte nämlich auch ein SUV-Geschäft, also so Pickups verkauft und sowas. Musste etliche SUVs überschreiben und eine Finca überschreiben und so weiter und so fort. Und ich dachte mir nur so, wow, wenn ich dabei gewesen wäre, hätten sie mich auf jeden Fall mitgenommen und entweder ermordet oder auch gekidnappt und mich erpresst. Ne?
Was ist mit ihm passiert?
Er ist freigelassen worden, ist aber dann später von anderen Leuten erschossen worden.
Also das ist ja eine Welt, boah, das kann ich fast nicht glauben. Auch du rechnest ja irgendwie damit, dass du erschossen, getötet werden könntest. Ist das nicht? Das musst du mir erklären. Wie kann man damit leben, dass man morgen erschossen wird?
Genau, zu der Zeit habe ich mit diesen Gedanken auf jeden Fall gerechnet, also ich habe es auf jeden Fall einkalkuliert gehabt, weil alles andere wäre ja auch nur naiv gewesen, weil die Partner um dich herum werden erschossen und gekidnappt und du bist mit dabei und an dir sollte das vorbeigehen. Also es war schon irgendwo einkalkuliert, genauso wie Knast auch einkalkuliert war, dass das irgendwann mal passieren wird, weil das ist nun mal der Gang, das ist nun mal die Konsequenz von diesem Weg der Kriminalität und der Drogen. Es gibt einen Spruch in Medellin, der sagt, quien se mete, se muere. Also wer hier sich mit einmischt, also wer seinen Fuß in das Geschäft setzt, der wird auch sterben. So, und die Statistiken sagen, dass da auch in Kolumbien ist es so, an dem Tag, wo du deinen Fuß in dieses Geschäft setzt, durchschnittsweise hat man 5 Jahre Lebenszeit noch. In Mexiko sogar nur 3 Jahre. Und man weiß das, alles andere wäre naiv. Und ja, wie... Das ist natürlich schon erschreckend, wenn ich heute daran denke, dass es für mich okay war, dass ich das so hingenommen habe. Ich habe mir halt einfach gedacht, das gehört zu meinem Lebensstil. Ich bin ein Gangster, ich lebe wie ein Gangster, dann sterbe ich auch wie ein Gangster. Puh, ist schon okay. Ich habe den Wert meines Lebens, diese Kostbarkeit noch nicht im Bewusstsein gehabt. Sondern.
Du hast schon gesagt, du hattest eine Disco, einen Club, dann kam eine Zeit, in der du Schulden hattest und da selber Drogen schmuggeln musstest nach Deutschland. Und da wurdest du am Zoll erwischt mit Drogen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als sie dich ertappt hatten?
Ja, es ist halt, um nochmal ein bisschen zurückzugehen, das muss einem bewusst sein. In dem Moment, wo man sich auf solche Kriminalität oder auf Drogenkriminalität einlässt, wird es nur 2 Enden haben. Entweder Knast oder unter der Erde. Und das ist auch das, was ich ganz klar den Jugendlichen heute kommuniziere. Ich mache ja ganz viel Präventionsarbeit, auch in Schulen und so. Und dass sie wissen, dass es Konsequenzen hat. Jeder Schritt, den sie gehen, ob es in eine gute Richtung ist, das wird gute Konsequenzen haben. Aber gehen Sie einen Weg zum Beispiel in eine schlechte Richtung, wie Kriminalität und Drogen, dann wird das sehr, sehr gravierende Konsequenzen haben im Hier und Jetzt und noch viel schlimmer in der Ewigkeit, wenn Sie einmal vor Gott stehen. Und ja, so ging es bei mir auch alles in die Grütze. Dieses Geld, dieses schnelle Geld, es kommt zwar schnell, aber es geht auch wieder schnell. Es ist verflucht, es ist blutig. Und so habe ich nach und nach alles verloren. Ein größeres Geschäft wurde uns von einer anderen Organisation abgezogen. Die Diskothek ist broke gegangen. Und das andere Geld, was man noch so hatte, das hat man schnell verlebt, weil der Lebensstandard ja auch sehr hoch war. Dann stand ich mit dem Rücken an der Wand und man will natürlich weitermachen, weil man hat die Kontakte und man will schnell wieder zu Geld kommen. Und so habe ich mit einer anderen Organisation von der Küste eine neue Route geplant. Und ja, mein Investor, El Propietario, sollte oder wollte investieren, aber er wurde ja gekidnappt. Das heißt, jetzt stand ich dort und musste für dieses Material, was schon bereit stand, verantworten. Und ich hatte das Geld nicht. Und so habe ich denen gesagt, gib mir 2 Wochen, ich mache das Geld klar und wusste, jetzt muss ich schnell irgendwas machen. Und habe mich dann selber ins kalte Wasser geschmissen und wollte selber etwas schmuggeln. Und zwar habe ich dort mit einem Chemiker, den ich kannte, einen Backpacker-Rucksack vorbereitet, wo wir einen doppelten Boden in den Boden eingebaut haben und diesen doppelten Boden mit 600 Gramm Base, einem Vorprodukt von Kokain, eingestrichen haben. Ich wusste, dass es 50-50 ist, ob ich durchkomme oder nicht, aber es war mir in dem Moment egal. Ich dachte mir, ich habe keine andere Möglichkeit. Das war so mein Gedanke. Ich muss jetzt schnell Geld machen. Wollte ich natürlich auch, weil wenn ich dieses Geld mache, dann hätte ich dieses Material bezahlen können, dann hätten wir die Route das erstmal testen können. Und wenn das dann klappt, dann ist man schnell wieder, wie ich dachte, ein gemachter Mann mit viel Geld auf Tasche. Aber es sollte anders kommen. Ich bin zwar am Flughafen in Bogota, in El Dorado, so heißt der Flughafen. Ich bin zwar an den Scannern vorbei, ich bin sogar am Zoll vorbei, an den Hunden vorbei. Ich saß schon im Gate von Air France, denn der Flug sollte von Bogota über Paris nach Hamburg gehen. Aber dann kam eine letzte Durchsage in diesem Gate von der Fluggesellschaft, dass alle aus dem Gate nochmal raus sollen, alle Passagiere. Sie machen noch eine letzte Gepäckkontrolle. So Handgepäckkontrolle. Und dann kam eine Horde Polizisten rein, haben Tische aufgestellt und haben die Handgepäcke wirklich auseinandergenommen. Und da wusste ich, das ist nicht gut. Da wusste ich schon, das wird schief gehen. Und so kam es dann auch, ne? Der Polizist hat mit einer Nadel in den Rücken gestochen, hat dran gerochen und hat sich mit dem anderen besprochen und haben mir gesagt, bitte setz dich in die erste Reihe von dem Gate. Ich dachte mir nur, die erste Reihe im Flugzeug wäre wesentlich besser gewesen. Und dann, ja, dann bin ich direkt von Haftrichter gekommen und hab 8 bis 12 Jahre gelesen bekommen.
Was sind dir da für Emotionen durch den Kopf, durch das Herz?
Ja, ich meine, 8 bis 12 Jahre, ne? Das ist die Hälfte von dem Leben, was ich, oder ein Drittel bis Hälfte von dem Leben, was ich bisher dort damals gelebt hatte. Und ich wusste, dass das großer Mist ist. Es hat sich so angefühlt, als ob ich wirklich mein Leben komplett mit Vollgas an die Wand gefahren habe. Und mir wurde einfach so in dem Moment so eine Gedanken wie, ich hatte so viele Möglichkeiten. Ich komme eigentlich aus so einem guten Elternhaus, so liebevoll, so gute Aussichten gehabt. Ich meine, Abi gemacht, auch wenn es nicht gut war. Ich habe selbst Lehramt studiert. Habe ich auch noch gemacht. Und ich war ein guter Kicker. Ich war echt ein Fußballtalent. Und mit Musik da die Rap-Karriere und. Ich hätte alles machen können. Aber nein, ich saß dort mit 8 bis 12 Jahren im Nacken in dem größten und gefährlichsten Knast Kolumbiens, dem Horrorknast La Modelo. Und als ich in dieses Gefängnis eingefahren bin, da hat es, also das hat an den Geschichten, die man gehört hat und den schlimmen Erwartungen, die man hatte, aber noch alles übertroffen.
Nimm uns mit in diesen Gefängnisalltag. Wie muss man sich das vorstellen in La Modelo in Bogota?
Ja, als ich dort reinkam mit den ganzen Geschichten im Kopf, wie es dort drin sein soll, also du kommst dort rein und wirst als allererstes, musst du durch den Tunnel gehen, so wird das genannt. Das ist so ein langer Gang, wo sich, keine Ahnung, wie viele Dutzende Wächter aufstellen von dem Gefängnis, und da musst du durchgehen und da wirst du richtig gedemütigt. Da musst du dich nackt ausziehen, musst in die Hocke gehen, sie gucken dir mehr oder weniger hinten rein, gucken dir unter die Zunge, ob du vielleicht irgendwie was am Schmuggeln bist oder sonstiges, und schreien dich an, geben dir vielleicht sogar noch Knüppel und so, also mit dem Schlagstock, ne? Und du wirst du erstmal richtig gedemütigt, so nach dem Motto, uns machst du ja keine Probleme drin, ne? Und dann ging's zum Gefängnishof, das war der Hof 3. Zu meinem Glück war es der entspannteste Hof dort, weil es dort zur Hälfte Ausländer, die alle wegen Drogenschmuggel dort saßen, und die andere Hälfte Kolumbianer, die bisher mehr Geld hatten, weil sie auch alle irgendwie im Drogenhandel tätig waren, sich da reingekauft haben in den Gefängnishof. Das heißt, das war der Hof, der am wenigsten schlimm war. Aber dennoch bist du in diesem Gefängnis, wo Platz ist für 3000 Häftlinge, und 2011, als ich einsaß, mehr als 10.000 Häftlinge dort saßen. Ich musste mir meine Zelle bei den Wächtern kaufen. Die Männer haben, es war ja so überfüllt, die Männer haben in den Fluren geschlafen, dicht an dicht, wie Sardinen, teilweise bis unter die Pissoirs. Du hast Männer nachts schreien gehört. Das war, glaube ich, so das Grausamste, was, wenn ich mich so zurückerinnere, wenn du Männer schreien hörst in der Nacht, und das sind wirklich vielleicht Todes-, Folter-, Vergewaltigungsschreie gewesen, so, ne? Das ist schon heftig gewesen. Und das Essen, einfach eine Pampe, wo du nicht wissen wolltest, was das ist, und Fleisch mit Maden. Man musste erstmal wirklich sehen, wie komme ich da drinnen zurecht, weil da die Gewalt, die da drinnen herrscht, die Messerstechereien, die Schlägereien, die Transaktion überhaupt, wie funktioniert das da drinnen? Das ist ja eine Welt für sich. Ja, so meine erste Woche war voller, also wirklich, ich musste.
Angst?
Ja, auch, auf jeden Fall.
Hast du auch viel geweint? Oder darf man gar keine Emotionen zeigen?
Also da sind schon Leute drinne gewesen, die geweint haben, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich war, glaube ich, so abgestumpft, dass mich das nicht zum Weinen gebracht hat. Noch nicht mal das. Ich hatte immer noch in mir so diesen Chip, dass mein Anwalt holt mich hier noch raus, meine Leute draußen, die stellen mir guten Anwalt. Ich komme hier schnell raus. Ist ja alles möglich in Kolumbien. Und dann komme ich hier raus noch mit noch mehr Kontakten, als ich vorher hatte. Und dann drehe ich richtig am Rad. Das war so noch ein bisschen so diese, was mich so ein bisschen über Wasser gehalten hat. Aber trotzdem war es Hoffnungslosigkeit auch. Und auch im Hinterkopf, man wollte das so ein bisschen verdrängen, aber es war ihm schon klar, also das ist, sind keine guten Aussichten. So. Und dann in der zweiten Woche ist aber etwas passiert, was mein Leben komplett 180 Grad like auf den Kopf gestellt hat.
Es hat in diesem Knast hat es auch einen Gottesdienst gegeben. Warum bist du da reingegangen?
Ja, also das war definitiv nicht mein Plan, dass ich in diesen Gottesdienst gehe, weil ich habe, wenn du mich gefragt hättest, ob ich an Gott glaube, so der alte Nils, dann hätte ich natürlich ja gesagt, aber ich kannte Gott nicht und ich wollte auch nichts mit ihm zu tun haben, sonst hätte ich nicht so gelebt, wie ich gelebt habe. Also ich kann wirklich sagen, ich habe Gott nicht gesucht. Und das ist auch das, was Gottes Wort, die Bibel uns sagt, dass der Mensch von Natur aus Gott nicht sucht. Aber dass Gott den Menschen sucht, dass er dem Menschen nachgeht, wie der Hirte diesem einen verlorenen Schaf. Ja, er hat die 99 zurückgelassen und geht dem einen verlorenen Schaf hinterher. Es ist der Hirte gewesen, der das Schaf gesucht hat, nicht das Schaf, den Hirten. Und so war es auch bei mir. Ich war dieses verlorene Schaf und der Hirte, Gott hat mich gesucht und er hat mich gefunden. Dort in meinem dunkelsten Moment meines Lebens hat er das Licht werden lassen in meinem Herzen. Er hat mich in diesen Gottesdienst gezogen, in den ich wahrscheinlich sonst nie reingegangen wäre, weil das vollkommen uninteressant für mich war. Und dort stand ich in hinterster Reihe und dieser kleine Raum war gerammelt voll mit Männern und ein Mithäftling hat jeden Tag dort gepredigt. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich von der guten Botschaft vom Kreuz, also von dem Evangelium von Jesus Christus gehört, dass Gott uns nicht alleine lässt in unserem Dilemma, in unserer Schuld und unserer Verlorenheit, sondern dass er vor 2000 Jahren auf diese Welt kam, ein Mensch wurde, so wie du und ich, Jesus Christus von Nazareth, und dass er das Leben gelebt hat, was keiner von uns leben konnte, dass er nämlich das Gesetz, die 10 Gebote auf Punkt und Komma erfüllt hat und dann für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und dort stellvertretend für uns gestorben ist und die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen hat. Aber er nicht im Grab geblieben ist, sondern das Grab leer gelassen hat, weil er auferstanden ist von den Toten am dritten Tag und den Weg freigemacht hat in die Herrlichkeit Gottes, in das ewige Leben. Und wirklich damit bewiesen hat, dass es Vergebung unserer Schuld in Jesus Christus gibt. Und das war in dem Moment etwas, was mich auf die Knie gebracht hat, weil ich habe in dem Moment, als ich das gehört habe, als wären mir Schuppen von den Augen gefallen, ich wusste, das ist die Wahrheit. Und ich wusste, dass der Einzige, der mir helfen kann aus meiner Situation dort im Gefängnis und auch in meiner Verlorenheit, ja, den vor einem gerechten und heiligen Gott niemals bestehen zu können, dass es Jesus Christus ist. Dass er mein Retter ist und ich habe das Ehrlichste getan, was man tun kann. Bin auf die Knie gegangen und habe ihm in dem Moment mein Leben gegeben. Habe ihm gesagt, Jesus, du siehst, ich habe mein Leben alleine gelebt und ich habe es komplett an die Wand gefahren und ich bitte dich jetzt, leb du dieses Leben für mich. In dem Moment war es so, als würde sich eine tonnenschwere Last von meinen Schultern abgenommen werden. Ich habe einen Frieden und eine Erfüllung gespürt und gefühlt, die ich in der Welt überall gesucht habe, aber nirgendwo gefunden habe. Ich habe wirklich gemerkt, ich bin zu Hause angekommen. So, und ich habe Frieden gespürt. Ich wusste in dem Moment, Gott hat mir meine Schuld vergeben. Und das war halt das, was so tonnenschwer auf mir gelastet hat. Und in dem Moment hat sich auch meine Perspektive komplett verändert, denn aus Hoffnungslosigkeit wurde Hoffnung, aus Trauer und aus Zweifel wurde Freude, aus Angst wurde Mut, aber auch ganz einfache Dinge. Ich war vorher der größte Egoist. Ich habe immer nur an mich gedacht und an mich und dann an mich und irgendwann mal dann vielleicht an meine Familie. Aber in dem Moment, als das so alles in mir gewirkt hat und ich mich für all die Sachen entschuldigt habe bei Gott, die ich so falsch gemacht habe, hat er mir plötzlich auch die Perspektive auf meine Familie gelegt, zum Beispiel auf meine Eltern, und mir plötzlich bewusst wurde, was habe ich meinen Eltern angetan? Und natürlich, dann bin ich wie ein kleiner Junge in Tränen ausgebrochen und habe geheult und geheult und geheult. Also da hat Gott mich wirklich auch zerbrochen. Und durch diesen Bruch gab es wirklich auch wirklich diesen Bruch zwischen alten und neuen Leben. Ne?
Was geht in dir ab, wenn du heute an diesen Moment zurückdenkst, als dich diese Erkenntnis so getroffen hat?
Es bringt mich immer wieder zum Staunen und es macht mich unfassbar dankbar. Es berührt einen immer wieder neu, weil man einfach weiß, was da Großes passiert ist und wie viel Gnade Gott mir geschenkt hat, weil ich weiß, dass ich es absolut nicht verdient habe, dass Gott überhaupt noch irgendwie was mit mir zu tun haben will. Und ganz im Gegenteil hat er mir gesagt, ich liebe dich und zwar ewiglich. Wenn man sich das mal vorstellt, dass Gott uns mit einer ewigen Liebe liebt, nicht nur, denn es ist eine Liebe, die bedingungslos ist, die von nichts abhängt. Und das zu verstehen, das verändert alles. Diese Gnade zu fassen, das verändert alles in deinem Leben. Wenn du wirklich weißt, dass Gott dich nicht mehr liebt, weil du so ein guter Humanist gewesen bist und so gute Sachen gemacht hast, oder dich nicht weniger liebt, wenn du so viel Mist gebaut hast wie ich, sondern dass er sich entschieden hat, vor Grundlegung der Welt mich zu lieben. Warum? Ich weiß es nicht. Es gibt keinen Grund dafür, aber er hat es getan und er hat es mir damit bewiesen, dass er mich in diesem Moment, in dem dunkelsten Moment, wirklich zu sich geholt hat und mir neues Leben geschenkt hat.
Hast du dir mal überlegt, wo du heute wärst, wenn du auch nicht in diese Drogengeschichten reingekommen wärst, nach Kolumbien, Knast? Wo wäre der Nils Petersen heute?
Es ist immer schwer zu sagen, man kann natürlich nur spekulieren, aber ich war wirklich ja ein sehr guter Kicker. Ich habe in der Landesauswahl gespielt, also die besten Spieler meines Jahrgangs in Schleswig-Holstein. Habe auch da Angebote gehabt vom HSV, vom Internat, also vom Hamburger SV und so weiter und so fort. Und das war schon auch ein bisschen so die Straße und das ganze Drogenmilieu, was ja mir so den Fokus vom Fußball auch genommen hat. Ne? Vielleicht wäre ich Fußballer geworden. Einer meiner besten Freunde damals, der mit mir auch in der Landesauswahl gespielt hat, der hat es geschafft, der ist dann zum SC Freiburg gekommen. Aber ich habe ja auch Lehramt studiert, vielleicht wäre ich auch Lehrer geworden. Aber vielleicht wären all diese Dinge, all diese Wege nicht dazu gekommen, dass ich Gott kennengelernt hätte. Und dann wäre ich vielleicht Lehrer und hätte ein ganz angenehmes Leben, ein ganz ruhiges Leben, denkt man ja, ne? Aber auch da geht im Inneren ja immer, ist ja immer viel los und vielleicht wäre ich auch Fußballer geworden mit viel Geld und hätte mein Gott im Fußball oder im Geld gefunden, bis ich, man weiß es nicht. Aber es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich bin Gott dankbar dafür, dass ich in diesem Gefängnis gelandet bin.
Nach 2,5 Jahren bist du dann wegen guter Führung rausgekommen. Was war das für ein Moment, als da die schwere Eisentür auf und Freiheit, wie hat sich das angefühlt?
Ja, das ist ein unbeschreiblicher Moment, ne? Ein Moment, auf den du natürlich von Tag 1 gewartet hast, dass sich diese schweren Türen wieder aufmachen. Und es war ein unglaubliches Freiheitsgefühl. Genau, das ja, war unbeschreiblich.
Du hast ein Buch geschrieben, Hope Dealer, da ist dein ganzes Leben drin. Welches war der schwierigste Part aufzuschreiben?
Ja, da gab's natürlich mehrere. Es war eine ganz, ganz intensive Zeit, ein ganz, ganz intensives halbes bis dreiviertel Jahr, in dem ich mich ja für das Buch auch extrem wieder zurückbeamen musste in die Zeiten und teilweise auch zurück in die Kindheit und auch da gucken musste, ist da denn irgendwie was gewesen, dass meine Wege so gelaufen sind, aber da konnte ich auch nichts finden, weil ich einfach nur schöne Erinnerungen an meine Eltern oder an meine Kindheit habe. Und da ist so der erste Punkt, der dann wirklich auch schwierig war, ja, das so über meine Eltern, na, zu erstmal über meine Eltern zu schreiben und auch daran zu denken, so was man denen angetan hat. Das hatte ich wirklich an dran zu knapsen. Ja, aber auch es war auch schwierig, überhaupt in die Gefühle wieder reinzugehen, warum gewisse Dinge und Entscheidungen auch getroffen wurden. Und da sind natürlich auch viele Sachen noch aufgebrochen in einem selber, ne? Warum man welche Entscheidung getroffen hat. Aber das war, also das Buch für mich selber war auch Therapie in gewisser Weise, ne?
Was musstest du alles aufräumen in Deutschland?
Also die letzte Zeit am meisten immer die Zimmer meiner Kinder. Nee, also aufräumen in Deutschland, also klar, ich musste einen klaren Cut machen mit den alten Kontakten, mit den Frauenkontakten, mit den Partys und selber den Konsum von Drogen, mit den all den Dingen habe ich einen klaren Cut gemacht. Und
ist dir das nicht schwer gefallen? Also Drogen?
Nein, es ist mir wirklich nicht schwer gefallen. Es ist wirklich von einem Tag auf den anderen hat Gott da wirklich so einen radikalen Cut gemacht. Mit meiner Entscheidung dazu natürlich. Und seitdem habe ich nie wieder Drogen genommen, nie wieder einen Cent illegal verdient und auch keine Frauengeschichten mehr gehabt. Und ich danke Gott dafür, dass er da wirklich so 180 Grad-like an mir gearbeitet hat.
Du bist jetzt ja verheiratet, zwei Kinder.
Ja.
Und du hast ein Fruchtgeschäft. Sag noch was Kurzes zu diesem Fruchtgeschäft.
Ja, gerne. Also das Gebet hat Gott auf jeden Fall erhört. Er hat mir eine wundervolle Frau geschenkt, natürlich aus Kolumbien. Das Beste, was ich jemals importiert habe aus Kolumbien. Zwei wundervolle Kinder und dank Gottes Gnade durfte ich halt die Firma Tropifruit vor 10 Jahren gründen. Und damit handle ich jetzt mit Fruchtpürees, Fruchtsäften, Konzentraten, beliefer die Lebensmittelindustrie, hauptsächlich so Smoothie- und Safthersteller. Und vor 2 Jahren habe ich noch eine Firma gegründet in Kolumbien, die heißt Frutos de Gracia, also auf Deutsch Früchte der Gnade, wo wir eigene Maracuja-Plantagen haben und dort Ex-Gefangenen einen Job geben mit einem fairen Lohn, wo wir sie wieder in die Gesellschaft integrieren, resozialisieren und alles natürlich basierend auf christlichen Werten und versuchen so wirklich auch einen Impact zu geben auf die Region dort.
Jetzt ist es ja so, wer steht, sehe zu, dass er nicht falle. Mhm. Und wenn du ja schon sehr viel geschmeckt hast, wie süß das Leben sein kann, wie schützt du dich vor Versuchung? Vor Rückfällen in das alte Leben? Wie schützt du dich?
Also er hat mich ja so viel an diesen Süßen, wie du sagst, schmecken lassen, dass ich da meine Erfahrungen ja bis ins Extremste machen durfte, so dass ich ganz genau weiß, dass dieses Süße, was uns als süß verkauft wird, am Ende nur ein bitterer Nachgeschmack ist. Und so weiß ich, dass das die Drogen und das Drogengeschäft, dass das nur üble Konsequenzen hat und ich habe eher eine Abneigung dazu und da sehe ich aber auch meinen Auftrag, die Jugendlichen davor zu warnen, nicht diese Wege zu gehen, die ich einmal gegangen bin, aber auch Männer und Frauen, die schon einen Schritt zu weit gegangen sind, ihnen zu sagen, hey, da gibt's noch eine zweite Chance. Da ist jemand, der möchte dir noch eine zweite Chance geben, weil er dich liebt und weil er einfach gnädig ist. Und also ich sag mal so, Partys jetzt so als Familienvater, das lockt mich auch gar nicht mehr. Schnelle Geld lockt mich auch nicht mehr. Geld ist für mich spielt keine wichtige Rolle mehr. Natürlich ist es wichtig, um zu überleben, aber ich weiß ja, wer mein Provider, wer mein letztendlich Versorger ist und woher das kommt. Und ich weiß, ich kann da ganz auf Gott vertrauen.
Du bist auch wieder im Rap-Business. Statt Gangster-Rap machst du jetzt Gospel-Rap. Ist das nicht zu nah an deinem alten Leben, die Musik? Weil Musik ist sehr ein intensives Feld auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also Musik, das ist ja das Schöne an der Geschichte, dass Musik dich ja begleitet, das bleibt im Kopf. Musik gibt dem Menschen so einen Vibe so sehr, dass es sogar dein Lifestyle prägen kann. Und das hat ja der Hip-Hop damals bei mir gemacht. Der Hip-Hop an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes. Nur die Texte, die dann mehr und mehr gekommen sind, ist das natürlich abgrundtief Rotz. Ne? Und das, was dann ja auch Worte haben, macht, das macht denn etwas mit dir. Und so denke ich, sind die Beats und die Geschichten, also die Musikart ist gar nicht das Problem, sondern wirklich, es kommt auf den Text drauf an, was man hört. Weil Worte Macht haben, sie entscheiden über Leben und Tod, sagt die Bibel. Und die Worte, der Text hat sich ja komplett verändert. Auch auf meinen Rap-Songs. Ich rappe jetzt nicht über, oder so wie ich vorgerappt habe, dass ich das alles verherrliche, was ich gemacht habe, sondern ich rappe heute darüber, dass ich darüber aufkläre, was ich gemacht habe, wohin das führt, damit andere Jugendliche nicht das machen. Um denn natürlich, um auf das Wichtigste zu zeigen, nämlich auf Jesus Christus und auf die Hoffnung und auf den Ausweg, den man hat aus diesen ganzen Sachen heraus, so dass ich wirklich versuche, meine Hörer von der Straße, von den Drogen, von der Kriminalität wegzubekommen, hin zu einem neuen Leben in Jesus Christus. Das ist so mein Anliegen daran und von daher weiß ich mir auch um die Verantwortung.
Wie sind die Reaktionen auf deine Songs?
Also ich kann wirklich sagen, ich bin auch Gott da so dankbar. Ich kriege wirklich viele Rückmeldungen über Social Media, teilweise auch Briefe oder Mails oder Kommentare unter den Songs, dass wirklich Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben wegen dem und dem Song oder die Kriminalität und die Drogen verlassen haben. Und dann weiß man auch, wofür man das macht.
Du bist verheiratet, haben wir schon gehört, 2 Kinder. Wie steht's mit deiner Angst, dass deine Kinder auch mal in die Drogen, auf die schiefe Bahn kommen?
Also die Gebete sind natürlich every day, dass sie Jesus Christus in ganz, ganz jungen Jahren kennenlernen und bewahrt bleiben vor solchen Wegen. Den Vorteil, den sie natürlich haben, das ist jetzt keine Garantie, aber das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass sie Eltern haben, die an Jesus glauben und sie auch in diesem Glauben aufwachsen.
Und allenfalls auch sehen, wie es sein könnte, wenn dann, Drogen und
genau.
All dem Zeugs.
Und ich ja auch durch meine Geschichte und durch die vielen Einladungen meine Familie auch oft mitnehme und meine Kinder meine größten Fans sind und auch meine Musik schon längst auswendig kennen bekommen, bevor so ein Song schon rauskommt. Da haben sie den schon ein paar Mal im Auto gehört und sie kennen den schon auswendig. Also sie checken, also die können schon langsam verstehen, dass ich mal ein ganz anderer Mensch war. Mein Kleiner ist 4 Jahre alt, der sagt dann immer, Papa, du warst mal Pirat, heute bist du kein Pirat mehr.
So mit Augenklappe und ja, so. Sehr also. Großartig. Was wäre dann dein Ratschlag für alle Eltern?
Also auf jeden Fall betet für eure Kinder. Ne, Gott hört eure Gebete. Und lasst eure Türen euren Kindern immer auf. Egal, was für ein Mist sie bauen, egal, wie schwer sie mit Drogen im Kontakt sind, lasst die Türen immer auf, auch die Türen eurer Herzen immer auf, schenkt ihnen Liebe und Vertrauen und versucht die Kommunikation, soweit es geht, aufrechtzuerhalten. Denn irgendwann kommt vielleicht dieser Moment, wo sie zurück wollen und dann sollte die Tür nicht zu sein.
Wir verlinken alle Links zu dir, zu deiner Musik in den Shownotes. Nils, vielen Dank für deine Geschichte und alles Gute. Vielen Dank.
Danke dir. Danke.
Und auch euch danke fürs Hören von diesem Podcast. Wenn ihr den Nils und Situationen aus seinem krassen Leben einmal sehen wollt, dann findet ihr den YouTube-Link zum Fenster zum Sonntagtag in den Shownotes. ERF Media produziert noch ganz viele andere Podcasts, auch da der Link in den Shownotes. ERF Media finanziert sich übrigens mit Spenden. Wir sind über jeden Batzen froh. Danke vielmals. Und natürlich sind wir auch dankbar, wenn ihr uns weiterempfehlt, den Podcast abonniert und eine gute Bewertung gebt. Merci für alles und bis bald wieder. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.